Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zur Februarsendung von Radio Micro Europa. Als vierte Gewalt im Staat werden sie bezeichnet, die Medien. Mit ihrer Berichterstattung sollen sie kontrollieren und informieren. Damit ist kritischer Journalismus ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie. Doch wie war es um die unabhängige Berichterstattung in der Nachkriegszeit bestellt? Und wie steht es heute um den kritischen Journalismus in Deutschland? Darum geht es bei uns in der nächsten Stunde. Am Mikrofon ist Anna Dudenhausen. Piraten, wir kennen sie aus Abenteuerfilmen und heute auch aus der Politik. Doch dass sie einst einen Beitrag zur unabhängigen Berichterstattung geleistet haben, ist nur noch wenigen bekannt. In der Nachkriegszeit gab es keine Vielfalt an Sendern, wie wir sie heute haben. Fast in ganz Europa dominierte der Staatsfunk. Sendungsinhalte wurden von Gremien, also von oben, bestimmt. So passte beispielsweise in England der Rock'n'Roll nicht zum Bildungsprogramm der BBC. Wer nicht auf kurzweilige Moderationen und Rockmusik verzichten wollte, musste zwischen den offiziellen Frequenzen nach Piratensendern suchen. Diese illegalen Radiostationen sendeten von Schiffen und rebellierten so gegen das Sendediktat. Sie wurden zu Helden einer ganzen Generation. Ein Kurzfeature von Katharina Schulz.
Ende der 1950er Jahre hatte sich im europäischen Hörfunk nicht viel getan. In England lag der Hörfunk fest in der Hand eines Monopols, der British Broadcasting Corporation. Seit ihrer Gründung im Jahr 1922 hatte die BBC ein klares Ziel: Kultur und Bildung fördern.
Here is an illustrated summary of the news. It'll be followed by the latest film of events and happenings at home and abroad.
Aber die Mission wurde vor allem durch Piratenhörer gefährdet. Das waren Menschen, die falsch oder anders Radio hörten. Also zum Beispiel wahllos einschalteten oder nebenher anderen Tätigkeiten wie Stricken, Kochen oder Basteln nachgingen. Heute würde man dazu Multitasking sagen. Bei diesen Hörern konnte das sorgfältig zusammengestellte Programm angeblich nicht die richtige Wirkung entfalten, nämlich zum Nachdenken anregen, ohne nur zu unterhalten. Nach dem Krieg, in der Blütezeit des Rock'n'Roll, setzten die englischen Radiomacher mehr auf anspruchsvolle Reportagen und klassische Musik. Ein Albtraum für Jugendliche, die sich keine Schallplatten leisten konnten, die deshalb unbedingt ihre Musik im Radio hören wollten.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire.
Kommerzielle Radiostationen auf dem Festland einzurichten war illegal und blieb nur eine kurzfristige Lösung. Eine revolutionäre Idee musste her, und die kam aus Dänemark. Das Land hatte genau wie England strikte Radiogesetze, die kommerziellen Hörfunk untersagten. Per Jansen, ein dänischer Geschäftsmann, erkannte sehr früh das Potenzial einer kommerziellen Radiostation. Er suchte aktiv nach einer Lösung, um die starren Gesetze zu umgehen. Im Sommer 1958 war es schließlich soweit. Radio Merkur begann vom Fischkutter Cheetah Merkur zu senden. Der erste kommerzielle dänische Radiosender.
Henkels Seljor har ferie fra nu af, og indtil næste år, det er alt for lang tid.
Das Schiff ankerte mit Transmitter und Antenne ausgestattet ein paar Seemeilen vor der dänischen Küste. Eine Regelung, die das Einrichten von kommerziellen Radiostationen auf Schiffen berücksichtigte, gab es nicht. In internationalen Gewässern war die dänische Regierung machtlos vor den Radiopiraten. So stach 1961 ein weiteres Schiff mit noch besserer Sendetechnik in See. Nur ein Jahr später stand Radio Merkur schon wieder vor dem Aus. Offiziell konnte die Regierung die Radiostation nicht verbieten. Sie fand aber eine andere Lösung des Problems. Seit 1962 durften dänische Staatsangehörige mit sofortiger Wirkung nicht mehr auf Offshore-Radiostationen arbeiten, werben oder sich in sonst irgendeiner Form beteiligen. Das abrupte Ende von Radio Merkur hielt den Siegeszug der Radiopiraten jedoch keineswegs auf. Die Idee des Offshore-Radio fand ihren Weg schließlich nach England. Im Frühling 1964 legte der Segelschoner Mia Amigo in Falmouth, Cornwall, ab. Das Ziel des betagten 53 Jahre alten Seelenverkäufers: internationale Gewässer. An Bord ein 10.000 Watt Transmitter und die Crew des neuen Piratensenders Radio Atlanta.
This is Radio Atlanta on our very first day, our Shamper's Day, bringing you brighter broadcasting and the finest sounds around.
Die Radiostation existierte aber nur zwei Monate. Sie fand keinen Anklang bei den Hörern und auch an Sponsoren mangelte es. Im Juli 1964 übernahm der Konkurrenzsender Radio Caroline den Sender Radio Atlanta. Radio Caroline läutete die goldene Ära der britischen Radiopiraterie ein. Caroline, Schon bald warteten Tausende von Jugendlichen jeden Tag darauf, diese Melodie im Radio einzufangen. Schnell mauserte sich Radio Caroline zur führenden Radiostation in England. Als einer der ersten Sender spielten sie unermüdlich neue Rockmusik von den Beatles, Kings, Rolling Stones und anderen populären Bands. Aber nicht nur die Musik verschaffte den Hörern ein ganz neues Erlebnis. Die DJs moderierten ohne festes Skript und live.
This is Radio Caroline on 199, your all-day music station. We are on the air every day from 6 in the morning to 6 at night.
Mussten sich die Moderatoren bei hohem Seegang übergeben, bekamen das Millionen von Hörern mit. Über 30 Jahre später zeigt die britische Filmkomödie The Boat That Rocked die Radiopiraten als coole Typen, die auf hoher See Party machen und Boote voller Groupies empfangen.
You are listening to Radio Rock and I'm the Count. And I'm counting on you as we count down to ecstasy.
In Wirklichkeit war das Leben auf den Schiffen sehr gefährlich. Man war dem unvermeidlichen Nebel und den unberechenbaren Gezeiten ausgesetzt und die Konkurrenz schreckte nicht vor drastischen Mitteln zurück. Nicht selten versuchten die Radiostationen, sich gegenseitig auszuschalten, indem man zum Beispiel Sendemasten stahl oder zerstörte. Der Verlust von teurem Equipment bedeutete oftmals das Aus für die ohnehin schon knapp kalkulierenden Sender. So attackierten engagierte Enterkommandos mehrmals das Schiff des Piratensenders Radio North Sea International. Während der Übergriffe blieb das Mikrofon jedes Mal an.
This is Mayday, 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 Radio North International from Amoebo 2. At exactly 52 degrees, 11 minutes latitude, 52 degrees, 11 minutes latitude, 4 degrees, 16 minutes longitude.
Die DJs fuhren mit ihrer Sendung fort und gaben sogar die Namen der attackierenden Schiffe an die erstaunten Hörer weiter.
4 miles from the coast of Scheveningen, Holland. 1 mile from the radio ship Norderney, Veronica.
So ein Programm mit realer Action ließ die spießige Pop-Music-Hour der BBC alt aussehen, offenbarte aber auch die Kehrseite der Medaille. Immer mehr kommerzielle Radiostationen formierten sich und begannen nicht nur von Schiffen zu senden. Es gab nämlich auch die sogenannten Ford Pirates. Und das kam so. Nur wenige Monate nach der Gründung von Radio Caroline besetzte Radio Such die Mounsel Forts. Diese rund 25 Meter hohen Seefestungen aus Stahl liegen in der Themse-Mündung. Die Briten hatten die stählernen Kolosse während des Zweiten Weltkrieges bauen lassen. Sie dienten der Abwehr von deutschen Flugzeugen und Schnellbooten. 6 der 7 Forts lagen in internationalen Gewässern und stellten eine günstige Alternative zum Kauf eines teuren Schiffes dar. Auf dem Shivering Sands Fort hielt ein Schlägerkommando 1965 die Mitarbeiter von Radio City, ehemals Radio Such, für eine Woche als Geiseln fest. Der Grund? Ein Streit zwischen Reginald Calvert, dem Besitzer von Radio City, und Oliver Smedley, Eigentümer von Radio Caroline. Smedley wollte beide Sender fusionieren. Als der Deal nicht aufging, kam es zu einer tödlichen Auseinandersetzung. Calverts Ermordung füllte die Schlagzeilen und bestärkte die Regierung in ihrem Vorhaben, die Radiopiraterie schnellstmöglich zu beenden. Da auch in England zunächst keine Möglichkeit bestand, die Station zu verbieten, musste sich die BBC etwas einfallen lassen, um das Problem unter Kontrolle zu bringen. Angeblich störten die Piratensender die autorisierten Frequenzen und blockierten sie sogar.
Mr. Wedgwood Benn, the Postmaster General, has already pronounced on the pirates.
They're stealing the copyright and paying no money for it. They're playing records that musicians have recorded and giving them no money for it. They're endangering the ship-to-shore radio, and there's a real risk that distress at sea might not be reported because of the inadequate fumbling handling of equipment.
Doch die Hörer ließen sich von der Regierung nicht vergraulen. Sie hörten weiter Pirate Radio. Schließlich gingen die Offiziellen einen Schritt weiter. 1967 trat der Marine Broadcasting Offences Act in Kraft. Genau wie in Dänemark war es nun jedem britischen Staatsangehörigen untersagt, sich an der Radiopiraterie zu beteiligen.
Johnny Walker. He's on.
Radio Caroline blieb trotzdem auf Sendung, mit ausländischen Werbetreibenden und einigen mutigen Sprechern. Dazu gehörte auch Johnny Walker.
Okay, here we go. 3 hours of the best music you ever heard.
Trotzdem bedeutete der Marine Broadcasting Offences Act das Ende für die meisten Piratensender in England. Manche Piratensender in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Radio Veronica aus den Niederlanden, konnten sich dank spektakulärer Hörerproteste noch eine ganze Weile halten. Anfang der 1970er Jahre wurde aber auch hier endgültig der Stecker gezogen. Nur einen Monat nach der Einführung des Marine Broadcasting Offences Act erweiterte die BBC ihr Programm um den Popsender BBC Radio 1.
Radio 1, you're the only one for me.
Ein verzweifelter Versuch, die jugendlichen Hörer wiederzugewinnen. Für den neuen Sender wurden viele der DJs engagiert, die zuvor auf den Schiffen moderiert hatten. Sie teilten sich nun die Sendezeit mit Radio 2, dem Sender für die etwas ältere Zielgruppe. Der Versuch, die Piratensender zu ersetzen, scheiterte. Schlimmer noch, die BBC hatte sogar die Jingles der Piratenstation übernommen und schickte sie in leicht abgeänderter Form über den Äther.
Right here on Wonderful Radio.
Aus Wonderful Radio London machten sie einfach Wonderful Radio 1. Und obwohl die Moderatoren sich größte Mühe gaben, blieb das Programm zu unflexibel. Denn wie bei der BBC üblich, musste es zu jeder Sendung ein abgesegnetes Skript geben. Eine bittere Enttäuschung für die jugendlichen Hörer. 1973 ging dann die erste kommerzielle Radiostation, LBC, in England auf Sendung.
I'm David Jessel, the very first voice to be heard on LBC back in 1973.
Welcome to LBC at 6 o'clock, October the 8th. This is the morning show and here's the news.
Mit der Liberalisierung der Radiogesetze flaute die Welle der Piratensender langsam ab. Was ist geblieben? Eins steht fest, die Vergangenheit ist keineswegs in Vergessenheit geraten. Denn die Piratensender haben eine ganze Generation von Jugendlichen geprägt.
Welcome back, my friends, to the show.
Es gibt heute zahlreiche Blogs, die von der einzigartigen Zeit der Radiopiraterie berichten. Und Radio Caroline, der bekannteste aller Piratensender, ist immer noch on air, nämlich per Satellit.
Radio Caroline.
Zur Geschichte der Piratenradios war das ein Kurzfeature von Katharina Schulz.
I'm the hippiest number in town and I tell you why,
and I tell you why.
I'm the snappiest dresser right down to my inch wide tie,
to my inch wide tie.
And to get you wise, I'll explain to you a few other things that a face is supposed to do. I wear a suit jacket with side bands 5 inches long,
5 inches long.
I have two-tone robe, all the rest, yeah, you know this is wrong,
know this is wrong.
But the main thing is, unless you're a fool, ah, you know you gotta know, yeah, you know, yeah, you gotta be cool. Just want you to dig me,
you to dig me.
With my stripes and jacket that the salts can plainly see,
plainly see.
So the action lies with all of you guys. It's how you look in the other, yeah, the other cat's eyes. What don't you see? What don't you see? What don't you see now? What don't you see now? Come on, baby.
I just wanna run forever. Nothing's gonna slow me down. I don't wanna keep you waiting. Just a heads up so you know. I've been drawing circles in every city square. And if you ever get to catch me, I won't stay for long.
So don't you wait on me.
fingertip touch my sky. But I can see a storm coming, just a heads up so you know. Oh, I'm running out of time, I'm running out of heart. I just don't wanna keep you waiting, so it's time to say goodbye.
Radio Mikroeuropa, Thema heute: kritischer Journalismus, Journalismus in der Kritik. Unsere Medienlandschaft hat sich seit der Nachkriegszeit immens verändert. Sind wir auf der Suche nach Informationen, steht uns eine Fülle an unterschiedlichsten Medienangeboten zur Verfügung. Jedoch kann sich die Qualität der Berichterstattungen dabei stark unterscheiden. Was zeichnet also kritischen Journalismus besonders aus? Mikroeuropa-Reporterin Elisa Schwarz hat sich dazu umgehört.
Kritischer Journalismus beginnt mit der Geburt von der freien Meinungsäußerung. Und ohne dieses Recht kann es keinen kritischen Journalismus geben.
Also für mich ist kritischer Journalismus ein Journalismus, der nicht einfach Pressemitteilungen umformuliert oder abschreibt. Im Grunde sollte eigentlich jeder Journalist kritisch arbeiten, wenn er gegen eine Vermischung von Journalismus und PR ist.
Was ist das überhaupt? Also ich komme aus der Mongolei und weiß, dass der Kritismus bei uns nicht so viel Einfluss hat. Aber in Deutschland ist die Kritik auch sehr ernst genommen, überall, in der politischen Ebene. Das finde ich nicht übertreiben, aber ist gut. Ja. Kritik ist immer gut.
Zum kritischen Journalismus muss ich sagen, wir haben eine Zeit lang in Peking gelebt und da war das mit dem kritischen Journalismus ja überhaupt nichts. Da gab es sowas nicht. Jetzt wieder zurück in Deutschland, muss ich sagen, kann ich das wieder richtig schätzen, denn an kritische Informationen zu kommen, ist in Deutschland möglich und es ist nicht mal so schwer. Und in Peking, muss ich sagen, ist mir das richtig abgegangen.
Kritischer Journalismus ist, wenn man nicht nur Bericht erstattet, sondern auch wirklich ein Thema hinterfragt und auch, wie der Name schon sagt, wirklich kritisiert oder versucht, irgendwelche Besserungsvorschläge zu machen.
Themen zu hinterfragen muss jedoch gelernt sein. Ein Vorbild für viele investigative Journalisten ist Georg Stefan Troller. Er ist besonders für seine Fragetechnik, die eigentlich eine Überrumpelungstechnik ist, bekannt. Geboren wird Georg Stefan Troller 1921 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns in Wien. Als Teenager flieht er vor den Nazis in die Tschechoslowakei, von dort nach Paris und schließlich 1941 in die USA. Dort studiert er Theaterwissenschaften. Später arbeitet er als Rundfunkreporter und Korrespondent. Seit über 50 Jahren ist Georg Stefan Troller Dokumentarfilmer. Mikroeuropa-Reporter Gregor Landwehr hat ihn neulich in Tübingen getroffen.
Herr Troller, warum sind gerade Politiker so schlechte Interviewpartner?
Politiker müssen lügen. Man sieht es ja immer wieder. Man sieht es bei Steinbrück, man sieht es bei Sarkozy, man sieht es jetzt bei Hollande. Ein Satz, ja. Hollande wurde gefragt, wie lange dauert der Film, der Krieg in Mali? Sagt er Tage oder Wochen, ja. Jetzt ist man bei Monaten. Am Ende werden es Jahre werden, ja. Und das wird ihm immer wieder vorgehalten. Sie haben gesagt, nur ein paar Wochen und so weiter. Das ist ja tödlich für einen Politiker. Also versucht er, sich zurückzuhalten und nichts zu sagen, was ihm irgendwie gefährlich werden könnte. Ja, das ist ja kein Film.
Also gibt es auch gar keine Möglichkeit, ein interessantes Interview mit einem Politiker führen, oder kann man das doch schaffen?
Man kann es schaffen bei den seltenen Politikern, die bereit sind, sich auch einzulassen auf einen, auch wenn es für sie gefährlich werden könnte. Ja, es gibt immer wieder Politiker, die sich sagen, scheiß drauf, ich sag das jetzt, ja, ich stehe dazu. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Aber es ist eben selten passiert. Und ich habe mich dann eigentlich immer gehütet. Aber ich habe immer gesagt, ich würde mit Strauß oder Kohl oder so einen Film machen, wenn sie mal nicht mehr in ihrem Amt sind. Dann wird es interessant. Mit Sarkozy würde ich jetzt sehr gerne einen Film drehen.
Haben Sie ihn schon gefragt?
Nein, ich mache ja keine Filme mehr. Aber wenn, so würde ich sagen, ja, Sarkozy würde ich anfragen und ich würde den Mann zur Schnecke machen, ja. Und er mich, ja, der ist ja nicht auf den Mund gefallen. Und das wird ein tolles Duell werden.
Also eine Art sportlicher Wettkampf, der da entsteht.
Eine Mensur, ja, toll, würde ich gerne machen. Und der Mann hat Fantasie und der Mann lässt sich gern gehen und der Mann ist spontan und alle diese Dinge sind für den Filmemacher ideal, ja. Ich könnte mit ihm einen ungeheuer schönen Film machen, ja. Natürlich auch einbeziehen die Frau und die Ex-Frau und was sich da so tut, ja. Da hat er ein Leben hinter sich.
Und eine abschließende Frage noch. Um Prominente und Politiker gibt es ja einen immer größeren Apparat aus Agenten, PR-Managern, Agenturen. Wie wirkt sich das auf die Arbeit aus? Wie dringt man überhaupt zu diesen Menschen durch und bringt sie dazu, trotzdem offen zu sein, obwohl ganz viele daneben stehen?
Heute praktisch überhaupt nicht mehr. Ja, die Leute leben überhaupt noch für einen Public Relations Mann. Ja, der sitzt neben dem Interview und sagt, ist mir auch schon passiert. Ja, aufhören.
Aber dann ist kritische Berichterstattung ja eigentlich kaum noch möglich.
Ja, sie ist möglich, wenn der Politiker ein Interesse daran hat, dass etwas gesagt wird, ja. Dann wird er so tun, als würde er ein Geheimnis anvertrauen, ja. Ich war ja immer gegen den Irakkrieg, wussten wir ja, ja. Aber er sagt es so, als wäre es ein Geheimnis. Und dann, gut, dann kann man vielleicht nachstoßen und sagen, warum haben Sie es damals nicht gesagt, als es aktuell war, nicht wahr? Dann sucht er verzweifelt nach irgendeinem Satz, mit dem er das rechtfertigen kann. Und du hast etwas gekriegt, ja. Aber da muss man sehr gewifft sein und sehr politisch informiert. Und deswegen, ich dachte mir immer, wenn man mir Strauß angeboten hat, ja, ich dachte mir, ja, der Mann wird sagen, Sie haben doch vielleicht, ich nehme an, Sie haben meine Schonthofener Rede gehört, nicht wahr? 1957, da habe ich doch eine Antwort drauf gegeben. Ist Ihnen doch klar, nicht wahr? Herr Troller, ja? Und ich habe keine Ahnung, wovon er redet, ja? Da bist du ja unten durch. Bist du erledigt, ja? Und die machen das ja eisern, wenn sie böswillig sind. Und Politiker, die in die Enge getrieben werden, sind ja bösartig. Puh, gefährlich.
Das war Gregor Landwehr im Gespräch mit Dokumentarfilmer Georg Stefan Troller.
Sit and wonder why, baby, even you don't know by now. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. Turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe, I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right.
really no use in calling out my name, girl, like he never did before. Really no use in calling out my name, girl, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering all the way down the road. I once loved a woman, a child I'm a-told. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. I'm walking down that long, lonesome road, baby, where I'm bound, I can't tell. But goodbye's too good a word, gal, so I'll just say fare thee well. I ain't seen you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Dokumentarfilmer Georg Stefan Troller hat das geschafft, wovon viele junge Menschen träumen. Ein Leben als Journalist und für den Journalismus. Doch angesichts der Schlagzeilen über Zeitungsschließungen und Stellenabbau in Redaktionen fragt man sich, wer sich heute ein Leben als Journalist noch leisten kann und will. Ein Beitrag von Caroline Schulke zur Perspektive des Journalismus in Deutschland.
Wenn man Journalist werden will, muss man auch Idealist sein, denke ich. Das ist ganz schwierig, da jetzt ans große Geld zu denken oder an den Ruhm oder an Sonstiges, sondern man muss da wirklich idealistische Ziele haben. Und Das heißt ja schon immer, Journalismus, wie kannst du nur? Es ist kein angesehener Job. Es ist ein unglaublich anstrengender Job. Man hat keine geregelten Arbeitszeiten. Darauf kann man sich schon gar nicht einstellen.
Und trotzdem will Katharina Freundorfer genau diesen Beruf ergreifen. Im Sommer beendet sie ihr Studium, hat dann ihren Master in Geschichte in der Tasche. Schon aus fachlicher Perspektive ist Journalist für sie ein Traumberuf.
Ich als Historikerin sehe natürlich, inwieweit die Medien wichtig sind für die Demokratie. Die Stabilität einer Gesellschaft ist abhängig auch von einer guten und freien Presse. Und ich denke, das kann man mitgestalten und das reizt mich.
Hehres Ziel und hochgesteckte Erwartungen an eine Branche, die derzeit viele Rückschläge verbuchen muss. Zumindest die Tageszeitung steckt in einer Krise. Die Financial Times Deutschland wurde eingestellt, die WAZ-Gruppe hat eine ganze Redaktion geschlossen und die Frankfurter Rundschau kämpft ums Überleben. Aus Sicht der Tübinger Medienwissenschaftlerin Hanne Detel Hinweise für den Anfang vom Ende der klassischen Tageszeitung.
In der Tat muss man sagen, dass die Tageszeitungen eigentlich, zumindest auf Dauer gesehen, nicht mehr zeitgemäß sind, weil das Netz bietet viele Möglichkeiten für schnelle News, für schnelle Neuigkeiten, um die zu veröffentlichen, abzurufen. Und man findet dort auch viele Texte, die ähnlicher Qualität sind, wie man sie auch in Tageszeitungen findet.
Wachsende Konkurrenz durch das Internet, Kostendruck, Zeitdruck und Stellenabbau bereiten den Zeitungen Probleme. Ist kritischer Journalismus unter solchen Bedingungen überhaupt noch möglich?
Eigentlich nicht mehr wirklich, weil für kritischen Journalismus braucht es Zeit und für kritischen Journalismus braucht es Geld, um den zu finanzieren.
Schon jetzt leidet nach Einschätzung der Expertin die Qualität. Weniger bei großen Blättern, sondern eher bei Regional- und Lokalzeitungen.
Da merkt man immer stärker, dass viel einfach nur Agenturmaterial ist, das verwendet wird, das überhaupt nicht mehr umgearbeitet wird, dass PR einen immer größeren Einfluss hat, zum Teil Pressemitteilungen 1:1 in Blätter übernommen werden. Und das ist eine Tendenz, die leider zu beobachten ist und die leider zunimmt.
Zeitungen, die sich am Markt behaupten wollen, rät Hanne Detel, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.
Das ist eher der Hintergrund, eher Analysen, eher das Kommentieren und weniger jetzt die schnellen Nachrichten.
Genau in diesen Bereichen sieht die Medienwissenschaftlerin auch Zukunftschancen für angehende Journalisten, unabhängig von der Krise der Tageszeitungen.
Gute Journalisten, die Themen einordnen, die Themen reflektieren, die braucht es weiterhin.
Darauf setzt auch Katharina Freundorfer. Journalist ist und bleibt ihr Traumberuf, allen negativen Schlagzeilen zum Trotz.
Eine Krise ist immer eine Krise, die auch überwunden werden kann. Man muss neue Wege finden, den Journalismus neu zu definieren heutzutage. Vielleicht weg vom Zeitungsjournalismus hin Online-Journalismus, man weiß es nicht. Ich habe die Lösung momentan noch nicht. Ich sehe nur, dass die Menschen, die hinter der Zeitung und hinter dem Blatt stehen, die müssen weiter fortbestehen, egal in welcher Weise sie arbeiten in Zukunft.
Mikro-Europa-Reporterin Caroline Schulke über die Journalistenausbildung in Zeiten der Krise.
I'm happy. So happy, walking on air, the why and the wherefore, is someone I care for. And I'm yelling, and I'm telling folks everywhere, I know that she loves me, so what do I care? There's a rainbow around my shoulder, and a sky of blue above. Oh, the sun shines bright, the world's all right, 'cause I'm in love. There's a rainbow around my shoulder, and it fits me like a glove. Let it blow and storm, I'll be warm, 'cause I'm in love. Hallelujah, how the folks will stare when they see that great big solitaire that my little sugar baby is going away. There's a rainbow around my shoulder and a sky of blue above, and I'm shouting so the world will know that I'm in love. Thank you.
sunshine bright, the world's all right, 'cause I'm in love. There's a rainbow around my shoulder, and it fits me like a glove. Let it blow and storm, I'll be warm, 'cause I'm in love. Hallelujah, how the folks will stare when you see that pretty solitaire, that my little sugar baby, baby, baby is going away. Come on, get hot and hit it now. There's a rainbow around my shoulder, and a sky of blue above, and I'm shouting so the world will know that I'm in love.
Im letzten Beitrag haben wir die Einschätzung der Medienwissenschaftlerin Hanne Detel zur Krise der Zeitungen gehört. Doch wie sehen eigentlich die Zeitungsmacher ihre Situation? Schließlich sind sie von der Krise direkt betroffen. Heiko Klump interviewte dazu Ulrike Pfeil von der Redaktionsleitung des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen.
Wie sieht die Zukunft der Tageszeitungen in Deutschland aus?
Es ist sehr schwer zu sagen, wie die Zukunft aussehen wird, aber es wird auf jeden Fall für die Printzeitungen sehr schwierig, was nicht nur damit zusammenhängt, dass zu wenige Menschen Printzeitungen noch lesen oder lesen wollen, sondern auch damit, dass die Anzeigenkunden bei schwindenden Auflagen nicht mehr so sehr in die Printzeitungen gehen.
Welche Zeitungen können denn dann überleben?
Ich glaube, dass Zeitungen überleben, die sehr nahe an ihren Lesern sind und deren tägliche Fragen und Sorgen kennen und aufgreifen. Natürlich müssen Zeitungen auch über wichtige politische und internationale Ereignisse berichten. Das ist überhaupt keine Frage. Einen bestimmten Grundbedarf an Informationen braucht der Mensch. Aber man muss auch sehen, dass er diesen Grundbedarf heute vielleicht eher über die digitalen Medien und über das Fernsehen deckt. Und dass die Zeitungen vielleicht andere Bedürfnisse erkennen und auch darauf eingehen muss, stärker als bisher. Das heißt, dass zum Beispiel man wegkommen muss von dem Bedienen von Interessengruppen, von örtlichen Potentaten, von den örtlichen Meinungsführern. Man muss sie schon berücksichtigen, aber man muss vielleicht auch mehr herausfinden, was beschäftigt die Menschen in ihrem Alltag. Und das kann nur ein Gewinn sein, denn ich glaube, dass die Lebenswirklichkeit unglaublich vielfältiger ist, als sie jetzt noch in den Zeitungen abgebildet wird. Das Problem ist allerdings, dass bei der jüngeren Generation die Printprodukte allgemein, das gilt glaube ich auch für Bücher, nicht mehr so hoch im Kurs stehen. Aber ob wir inhaltlich umdenken müssen, das bezweifle ich. Wir müssen vielleicht nur unsere Informationen auch online, auch digital verfügbarer machen.
Sind Regionalzeitungen oder überregionale Zeitungen in einer besseren Ausgangssituation?
Das ist eine offene Frage. Es gibt überregionale Zeitungen, die in den letzten Jahren zugelegt haben an Abonnenten und an Auflage. Also ich kann nur noch mal wiederholen, ich glaube, dass Regionalzeitungen, die verankert sind in einer Leserschaft, eine gute Chance haben, weiter zu überleben. Denn sie werden auch immer Themen finden, die Menschen interessieren und wofür Menschen bereit sind, etwas zu bezahlen, weil sie einen Mehrwert für ihr Leben dafür bekommen.
Gibt es Ihrer Meinung nach in 20 Jahren noch die Zeitung in ihrer heutigen Form?
Es gibt natürlich Rotationsmaschinen, die sehr teuer sind und die eine lange Abschreibungsfrist haben. Und deshalb werden die wohl in 20 Jahren noch laufen. Und damit sie rentabel sind, werden die Zeitungen auch einen bestimmten Umfang haben müssen und eine bestimmte Form haben müssen. Ich glaube aber, dass sich die Arbeitsteilung zwischen Print- und Online-Journalismus sehr noch verändern wird und vielleicht auch ausdifferenzieren wird. Man wird vielleicht die Online-Redaktionen vergrößern oder besser ausstatten, damit sie spezifische Online-Produkte herstellen können, die online leichter zu konsumieren sind, die leichter zu lesen sind. Man wird da andere Formen finden müssen mit mehr Bildern, mit mehr Illustrationen, mehr Grafiken. Die Frage ist allerdings, ob sich die Verlage das leisten können, denn sie befinden sich zurzeit in einer ökonomisch schwierigen Situation.
Das war unser Reporter Heiko Klump im Interview mit Ulrike Pfeil vom Schwäbischen Tagblatt.
I can't believe what you said to me last night when we were alone. You threw your hands up, baby, you gave up, you gave up. I can't believe how you looked at me with your James Dean glossy eyes, in your tight jeans with your long hair and your cigarette stained lights. Could we fix you if you broke? And is your punchline just a joke? I'll never talk again. Oh boy, you've left me speechless. You've left me speechless, so speechless. I'll never love again. Oh friend, you've left me speechless. You've left me speechless. So speechless. I can't believe how you slurred at me with your half-wide broken jaw. You popped my heart seams on my bubble dreams, bubble dreams. I can't believe how you looked at me with your Johnny Walker eyes. He's gonna get you, and after he's through, there'll be no love left to ride. And I know that it's complicated, but I'm a loser in love, so baby, the glass to mend or the broken hearts of all my wrecked up friends. I'll never talk again. Oh boy, you've left me speechless. You've left me speechless, so speechless. I'll never love again. Oh friend, you've left me speechless. You've left me speechless, so speechless. Bars that we've been to, would you give it all up? Could I give it all up for you? And after all the boys and girls that we've been through, would you give it all up? Could you give it all up if I promise, boy, to you that I'll never talk again? Long. I'll never love again. Oh, so speechless. You've left me speechless, so speechless. Will you ever talk again? Oh boy, why are you so speechless? You've left me speechless, so speechless. Some men may follow me, but you choose death and company. Why you so speechless? Oh.
Radio Mikro Europa. Unser Thema heute ist kritischer Journalismus, Journalismus in der Kritik. In Artikel 5 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist sie verankert, die Pressefreiheit. Seit ihrer Einführung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie immer wieder auf die Probe gestellt. Eines der bekanntesten Ereignisse war die Spiegel-Affäre 1962. Die Bundesanwaltschaft ließ damals die Räume des Spiegels durchsuchen und Redakteure verhaften. Nun sind mehr als 50 Jahre seit diesem Vorfall vergangen. Doch auch heute ist die Berichterstattung der Presse nicht immer frei. Ende Januar 2013 zum Beispiel ließ die Staatsanwaltschaft die Redaktionsräume der Augsburger Allgemeinen durchsuchen. Das Ziel? Den Autor eines Forenbeitrags zu ermitteln. Ein Lokalpolitiker hatte sich wegen einer kritischen Äußerung beleidigt gefühlt. Gregor Landwehr in einem Kommentar zur Situation der Pressefreiheit in Deutschland.
Deutschland ist Exportweltmeister. Beim Fußball reicht es oft auch für einen vorderen Platz. Doch geht es um die Pressefreiheit, dann steht Deutschland in einer Rangliste auf Platz 17. Hinter Ländern wie Finnland an Platz 1, Andorra, Neuseeland oder Schweden. Damit sind wir nur europäisches Mittelmaß. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat sich die Situation in den verschiedenen Ländern angeschaut und nach Faktoren wie Zugang zu Informationen, Gewalt gegen Journalisten, Medienvielfalt und Mediengesetze sowie Internetzensur bewertet. Und warum das Mittelmaß? Aus Geldmangel arbeiten immer weniger Zeitungen mit einer eigenen Vollredaktion. Mehrere Redaktionen seien 2012 komplett geschlossen worden. Und bei Behörden kommen Journalisten oft nur schwer an Informationen, so die Kritik von Reporter ohne Grenzen. Die Pressefreiheit ist also von innen bedroht. Die Medienkonzentration, der massive Stellenabbau, die schlechten Konditionen, zu denen Journalisten arbeiten. Alles das sind keine neuen Phänomene, sondern das Ergebnis einer schleichenden Entwicklung. Sie begann, als das Internet kam und Werbeerlöse immer geringer wurden. Als die Zahl der Abonnenten sank und die Sparanstrengungen der Verlage größer wurden. Kritik braucht Unabhängigkeit. Doch wie sieht es mit dieser Unabhängigkeit der Medien in Deutschland aus? Da gibt es das Staatsfernsehen, im eigenen Sprachgebrauch öffentlich-rechtlich genannt. Doch bei ARD und ZDF sitzen Politiker und Interessenvertreter in den Gremien, bestimmen über Inhalte und Personalien. Natürlich sind die Redaktionen unabhängig, aber es gibt Grenzen. Und wie sieht es bei den Verlagen und privaten Radiosendern aus? Wer von Werbekunden lebt, der muss sich in einen enger werdenden Markt zu manchen Kompromissen hinreißen lassen. Und gerade im Lokalen ist die Nähe zwischen Redakteuren, Politikern und Unternehmen groß. Der wahre Feind einer unkritischen Berichterstattung ist die fehlende Haltung. Getrieben von der Aktualität, der Konkurrenz und dem Druck, wer als Erster mit einer Meldung an die Öffentlichkeit geht, bleibt die kritische Perspektive, die nötige Sorgfalt, auf der Strecke. Dadurch sinkt die Akzeptanz der Konsumenten und die Bereitschaft, dafür zu zahlen. Der Kreislauf beginnt. Weniger Geld, das heißt weniger Investitionen in Journalismus, mehr günstige Inhalte, wie etwa unverändert übernommene Pressemeldungen, die in Zeitung wandern. Ein Kreislauf, der läuft und läuft und läuft, bis es irgendwann zu spät ist. Irgendwann sind wir nicht mehr auf Platz 17, sondern auf Platz 25. Dann, wenn die Konzentration in der Medienbranche noch weiter zugenommen hat, wenn PR-Agenturen noch leichteres Spiel bekommen und langsam aber sicher Computeralgorithmen anfangen, das Nachrichtengeschäft zu übernehmen. Dabei ließe sich dieser Kreis mit guten Journalismus und Medienanbietern, die ihr Geschäft nicht nur als Geschäft, sondern auch als gesellschaftliche Aufgabe ansehen, leicht stoppen. Doch der Kreis dreht sich immer weiter und er dreht sich immer schneller. Und solange bleiben wir Mittelmaß. Hauptsache, beim Fußball sind wir noch vorne mit dabei.
Ein Mikro-Europa-Kommentar von Gregor Landwehr.
If you ever leave me, I'll be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you.
Das war die Februarsendung von Radio Mikro Europa zum Thema kritischer Journalismus, Journalismus in der Kritik. Die Redaktion lag bei Ulrich Hägele, die Technik hatte Oliver Lichtwald. Die nächste Sendung Bildung nach Bologna ist am Ostersonntag, den 31. März. Jetzt gleich folgt das Uniforum zum Thema Japans nonverbale Kommunikation. Vom Mikrofon verabschiedet sich Anna Dudenhausen.